Also Alignment, dynamisch ausgerichtet. Ausrichtung ist eine total starke, krasse Angelegenheit. Wenn der Leib Christi sich in totaler Ausrichtung ist, ist er unbesiegbar. Wenn wir mit Gott und mit seinem Wort und mit seinen Prinzipien ausgerichtet sind, sind wir unbesiegbar. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um zu versagen. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, um ihm zu zeigen, wie schwach er ist, sondern Gott hat den Menschen geschaffen, um zu herrschen. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, dann hat er einen wunderschönen Garten geschaffen und dann hat er in den Garten hinein Adam und Eva geschaffen, nicht damit sie fallen, sondern damit sie die Erde beherrschen, ausgerichtet nach ihm, dynamisch ausgerichtet. Und er hat gesagt, ich gebe euch eine einzige Anweisung, ihr dürft von allem in dem Garten essen, außer von einem Baum. Und so konnten sie entscheiden, in welche Richtung sie sich ausrichten. Und was hat der Feind gemacht? Ich finde es so interessant. Der Mensch war in einem perfekten Umfeld. Schöner geht's nicht. Schöner geht's nicht, besser geht's nicht, besser schmeckend geht's nicht, entspannter geht's nicht, angenehmer geht's nicht, fröhlicher geht's nicht, glücklicher geht's nicht, gesünder geht's nicht, klarer geht's nicht. Merkst du, dass manchmal denkst, Mensch, warum bin ich in die Küche gegangen? Und du gehst zurück. Oder aber das Schlimmste ist, wenn du in den Keller gegangen bist und nicht mehr, aber egal, Halleluja. Hatten die nicht, Halleluja. Die hatten einen klaren Verstand, die hatten einfach, ich finde es so, einfach so eine Verdrehung in der Welt von den Wissenschaftlern, die stellen das dar, als ob die ersten Menschen einfach kleine Dummies gewesen wären und wir haben uns so toll entwickelt. Hey, die haben von Gott ihr Gehirn hier reingezoomt bekommen. Halleluja, was meinst du, was das für ein Hirn war? Das hat was geschnallt, weißt du, was ich meine? Hammermäßig, okay? Und dann sind die in dem Garten und die haben eine Bombenzeit. Und sie haben eine einzige Anweisung. Und was macht der Feind? Er versucht, durch eine Frage, die aus ihrer Ausrichtung zu bringen. 1. Mose 3. War gestern in meiner Bibellese. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen. Quatsch mit Soße. Die Eva hätte sagen sollen, Quatsch mit Soße. Da es damals weder Quatsch noch Soße gab, fiel ihr das nicht ein. Aber es ist in ihren Kopf reingegangen und sie hat angefangen, drüber nachzudenken. Und das ist das, was der Feind macht. Er tut dir einen Gedanken in den Kopf rein, der das, was Gott gesagt hat, ein bisschen verdreht, um dich rauszuschmeißen aus der Ausrichtung, die gesund ist für dich und die dich segnet, die ein super Rahmen ist für dich. Da sagte die Frau zur Schlange, die hat angefangen mit der Schlange zu diskutieren. Sie hat nicht gesagt, hey, auf so einen Müll lasse ich mich gar nicht ein. Gott hat mir hier einen Bombengarten gegeben, einen Hammermann gegeben, meinen Traummann. Sie hat von so vielen Männern träumen können, wie sie wollte. Sie hat ihren Traummann immer vor sich gehabt. Sie konnte wahrscheinlich nur von einem träumen, weil sie noch nicht so viele gesehen hat. Sie hatte ihren Traummann, sie hatte eine Bombenbeziehung mit Gott, eine total offene Beziehung, ohne Verdammnis, ohne Schuldgefühle. Sie war umgeben von Licht, ihr war es nie kalt, ihr war es nie zu heiß, sie hatte keine Hitzewellen. Von der Sonne. Und so weiter. Sie hatte keine Depression. Wenn sie Adam gesehen hat, ging es ihr gut. Hat sie sich gefreut. Sie hat sich nicht zu dünn gefühlt. Sie hat sich nicht zu dünn gefühlt. Sie hat sich nicht hässlich gefühlt. Sie hat jederzeit das Gefühl, dass sie kann zu Gott kommen. Es war super. Und dann kam eine listige Frage. Und sie hat dieser Frage erlaubt, in sie reinzukriechen und sie hat angefangen, über diese Frage zu diskutieren. Und aus dieser Frage raus kam der Fall des Menschen. Sie ist aufgrund von dem, dass sie diese Frage angenommen hat und darüber nachgedacht hat, hat sie gedacht, das passt mir eigentlich nicht, dass ich von dem Baum nicht essen darf. Ich will machen, was ich will. Warum? Vielleicht mal krass gesagt, wer ist eigentlich Gott, dass er mir verbietet, von dem Baum zu essen? Ich meine, Gott, okay, Gott. Ich weiß nicht, wie Eva Gott gesehen hat, aber ich könnte mir vorstellen, sie hatte eine gewisse Offenbarung darüber, dass Gott groß, stark, mächtig ist, weil er hat ihr gerade die Erde, das Paradies und so weiter gebaut. Ein Mann gemacht, Traummann, wie gesagt. Irgendwas müsste in ihrem Herzen gewesen sein, der sagt, wow, Gott ist eine echte Größe, oder? Komm, so, würde Sinn machen, okay? Und dann kommt die Schlange und fängt an, Gott zu hinterfragen und sie nimmt es an. Und wenn sie auf das eingegangen ist, was die Schlange ihr vorgeschlagen hat, dann muss sie sich ja irgendwo gesagt haben, irgendwo muss sie das, was Gott gesagt haben, weißt, weg, das, so, ich erlaube mir jetzt, ich fühle mich jetzt so groß und so stark, ich mache jetzt, was ich will. Und ich koste jetzt von dieser Frucht, egal, was Gott gesagt hat. Sie hat Gott gekannt, Gott ist gut. Gott ist so gut. Oh, Halleluja. Gott ist so gut. Hat sie gewusst. Und möglicherweise hat sie sich gedacht, weil Gott so gut ist, hat es keine Konsequenz. Weiß nicht, was sie sieht. Wer hätte gar nichts gedacht. Vielleicht hätte sie nur gedacht, ich will jetzt die Frucht. Wir haben euch mal erzählt von Ben Aftali, das war so, einfach wo er, glaube ich, noch 3 war oder so. Und so einfach diese tiefe Offenbarung von einem Satz, den er hatte, der eigentlich so das, den Willen der Menschheit darlegt, wo du ihm sagst, mach das und das, sagt er, ich will, wie ich will. So, wo er das gesagt hat, habe ich gedacht, wow, Mann, das drückt irgendwie den Willen der Menschheit aus, in so im Satz von dem Dreijährigen. Ich will, wie ich will. Und dann hat sich die Eva gesagt, ich will, wie ich will und ich will, dass der Adam auch will, wie ich will. Dann haben sie also gemeinsam von der Frucht gegessen und das Nächste, was kam, war sich vor Gott zu verstecken, Scham, sich zu bekleiden. Gott kam und das war das erste Mal, wo sie sich vor Gott versteckt haben. Was ist passiert? Sie sind aus ihrer Ausrichtung gekommen. Gott hat ihnen einen Rahmen gegeben, Gott hat ihnen eine Ausrichtung gegeben. Aber die Ausrichtung, ich finde es cool, dass unsere Serie heißt dynamisch ausgerichtet. Die Ausrichtung ist immer eine aktive Angelegenheit. Das heißt, ich muss innerlich ausgerichtet bleiben. Also, du kannst sagen, okay, mit diesem Ring heirate dich, da, ist ein Symbol meiner Liebe, la. Aber dann, wenn du verheiratet bist, musst du ausgerichtet bleiben. Als wir geheiratet haben, habe ich mir gedacht, Mensch, wie ist denn das jetzt eigentlich? Da sagt der Mann und Frau werden eins werden. Ja, okay. Ist das durch einen Akt der Intimität, dass man dann eins wird? Das klingt so, eins werden. Was ist denn das? Ich meine, das eins werden bedeutet, dass wir uns ständig danach ausrichten, wie eins zu fließen. Und dadurch, dass viele Leute heutzutage sich nicht mehr nacheinander ausrichten, gibt es so viele, die aus eins wieder zwei machen. Das ist eine Entscheidung, sich auszurichten. Als ich mit Hirwe zusammengekommen bin, ich glaube, wir waren höchstens 3 Wochen zusammen und ich war vorher Pastorin. War damals noch besonders. Die Leute haben mich damals auch Pastorin genannt. Ich habe die Gemeinde gegründet. Und der Hirwoje war zwar Leiter, aber, weißt du, wie ich meine, so vom, ich war unabhängig. Ich konnte entscheiden, wann ich ins Ausland reise. Ich habe zum Teil 2 Missionsreisen im Monat gemacht. Ich bin nach Bulgarien, ich war in Indien, ich war in Amerika, ich war in vielen Nationen, um zu predigen. Und ich war nur mit ihm befreundet, noch nicht mal verlobt. Sagt der Heilige Geist, ja, zu mir, er hat nicht zu mir gesagt, Pastorin, er hat zu mir gesagt, sag zum Hirwoje, dass du nirgends mehr hinreisen wirst, außer er ist einverstanden. Fand ich auch interessant. Also, weil ich war ja, genau, weil der Heilige Geist hat mir gezeigt, du kommst jetzt hier in eine neue Ausrichtung. Da ändert sich was. Von dem, wo ich vorher viele Entscheidungen bis hin zu alle Entscheidungen alleine treffen konnte, ist jetzt plötzlich was, was für mein Herz große Bedeutung hat, hat eine neue Ausrichtung. Und weißt du was, das gilt bis heute. Das war nicht, damals, oh, das war was Süßes, irgendwie, ja, dass ich ihm zeige, wie sehr ich ihn lieb. Wenn der Hirwoje sagt, geh da nicht hin, und ich habe den Eindruck, ich soll hingehen, rate mal, was ich mache. Ich gehe nicht hin, 10 Jahre später, weil ich dynamisch ausgerichtet bleibe. Das ist cool, wenn wir das mit Gott genauso handhaben. So, wenn er uns mal was gesagt hat, wir bleiben dabei, auch wenn es uns nicht so passt oder so. Oder wenn wir denken, wir haben das Coolste, neue Offenbarung. Vor vielen Jahren, die meisten von euch kennen diese Person nicht, also kann ich es ganz entspannt erwähnen, kam eine Person zu mir und sagt, Gott hat uns gezeigt, dass wir als Familie in diese Gemeinde kommen sollen. Okay, immer wenn du das Wort Gott in den Mund nimmst, pass auf, es ist gut, wenn es Gott ist. Sei ja nicht so, es ist einfach eine heilige und auch heikle Angelegenheit. So, okay, also kann ja gar nicht, whatever, fine. Schon. Eine Woche später, lass es 2 sein. Ich meine, es war eine, es können 2 sein, ich will es nicht falsch darstellen. Das war nur ein Test von Gott. Ich soll doch nicht hierher kommen. Also Gott hat praktisch seine Meinung geändert oder Gott hat dich veräppelt oder Gott hat gesagt, geh und dann geh doch nicht. Also wenn du solche Impulse kriegst, naja. Gott ändert seine Meinung nicht über Nacht. Du vielleicht und vielleicht änderst du auch deine Meinung über das, was Gott gesagt haben könnte, aber Gott ändert seine Meinung nicht über Nacht. Und Gott hat auch nicht gesagt, oh Mann, ich habe Adam und Eva echt lieb. Ach, ist das blöd, dass die jetzt von dem Baum gegessen haben. Ich werde jetzt geschwind meine Prinzipien ändern, damit sie im Garten bleiben können. Der liebe, gute Gott hat gesagt, Leute, raus. Schon krass. Er hat vorher gesagt, Eva wusste, Gott ist gut. Und dann hat Eva sich aufgrund von einer Lüge entschieden, aus der Ausrichtung rauszugehen. Und ich denke nicht, dass sie gedacht hat, dass das richtig Konsequenzen hat. Die Schlange hat ihr ja gesagt, ihr werdet sein wie Gott. War sie schon, weißt du, ich meine? Sie war schon voll von Gott. Die Schlange hat ihr was versprochen, was Gott ihr schon lang gegeben hat. Die Schlange ist ein Lügner und ein Betrüger. Und Gott war krass. Jehova krasso. Weil Gott sagt nicht, oh ja, ist okay, Leute, ey. Ich kann das schon verstehen. Es sind auch kühle, coole Früchte an dem Baum. Hab ich gemacht, weißt du, wie ich meine. Hey. Er hat die rausgeschmissen und hat einen Cherubim vor die Tür gestellt, obwohl ich auch gern mal reingehen würde und gucken, wie es da war. War bestimmt cool. Weißt du, wie ich meine? Für Milliarden von Menschen die Türe zugemacht. Und jetzt haben wir immer wieder neu die Möglichkeit, in die Ausrichtung zu kommen, die Gott gibt. Und Gott hat dem Volk Israel zum Beispiel Gesetze gegeben, wie geopfert werden soll. Viele Leute könnten sagen, ja, ich kann ja opfern, wie ich will. Also, was ganz ich gar nicht leihen kann. Trinkgeld-Christentum. Christen liebe ich, aber das Trinkgeld-Christentum. Also, gibst Gott, schmeißt so ein bisschen was rein, um dein Gewissen zu erleichtern, dass du Gott was gegeben hast. Gott braucht dein Trinkgeld nicht. Hat genug zu trinken oben. Gott hat Vorschriften gegeben für Opfer und wir verstehen vielleicht nicht, dass auch die Vorschriften im Alten Testament zum Beispiel für Opfer, dass das alles prophetisch ist und manche Leute, die nehmen das dann so locker vom Hocker, alles egal, hey, Gott liebt uns und so weiter. Das ist nicht so. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo wie hießen die Leute, du weißt bestimmt, Pam, die dann das falsche Feuer gebracht haben, oder weißt du das? War das Korach, oder? Na? Die Söhne vom Aaron waren das. Schon da ging's los. Die haben ihr eigenes Feuer dargebracht, haben es gemacht, wie sie dachten. Und Gott hat's gerichtet. Ah, die Sache mit dem Opfer. Naja, gut. Und wisst ihr, die Christen denken heute, oh, Gott liebt mich, ich kann machen, was ich will. Gott ist schon Gott. Lass uns nicht vergessen, dass Gott Gott ist. Gott ist nicht der kleine dumme Mann, der oben sitzt und hofft, dass allen gut geht. Gott ist Gott, der Schöpfer von Himmel und von Erde, der bestimmte Sachen sagt, nach denen wir uns ausrichten sollen, damit wir gesegnet sind. Ich meine, Gott hat ja zu Adam und Eva das nicht gesagt, damit sie fallen, sondern damit sie im Segen bleiben, aber sie mit freiem Willen sich für den Segen entscheiden können. Ich gebe euch ein Beispiel für Ausrichtung in der Bibel. Hätte sich Israel nicht nach Mose ausgerichtet, den Gott gesandt hätte, wären die nicht aus der Sklaverei rausgekommen. Klar, auch eins von den ersten Sachen, das ihnen eingefallen ist, natürlich gegen ihn zu meckern, das ist ja so ein Klassiker. Gott hat jemanden gesandt, jemanden seiner Wahl. Wir wissen nicht, ob es seiner Familie gepasst hat. Weißt du, wenn ich jetzt vielleicht die Schwester von Mose gewesen wäre und ich hätte jeden Tag diese Fronarbeit machen müssen und Mose wächst im Palast auf, hätte ich vielleicht denken können, mir würde es gefallen, wenn die Berufungen ausgetauscht wären. Ich würde auch gerne im Palast aufwachsen. Könnte ja sein, oder? Den Gedanken könnte schon. Könnte man solche Gedanken? Ihr nicht. Oh, heilig, heilig, heilig. Oder dass Aaron, ich mag das, den Videoprinz von Ägypten, wo du siehst einfach der Aaron total abgemagert und wie die ausgepeitscht werden und so weiter und so fort. Und der Mose fährt rum und hat Spaß und irgendwann mal, nach vielen Jahren, checkt er erstmal, dass das eigentlich sein Volk ist und dass die da gequält werden und so weiter und so fort. Während der Aaron die ganzen Jahre lang gequält wird, könnte man doch schon den Gedanken haben, hey Gott, Rollentausch wäre irgendwie cool oder so. Und warum gerade er, der im Haus des Pharao aufwächst, wird jetzt hier diejenige, der rausführt aus Ägypten, warum nicht einer von denen, der das alles mitgemacht hat? Auf jeden Fall steht über Mose, dass er der sanftmütigste Mensch auf der ganzen Erde war. Also ich glaube, herausfordernd zu glauben, dass Gott wirklich gut aussuchen kann. Und dass er weiß, was er macht. Möglicherweise hätte jemand anders beim nächsten Mal und beim nächsten Mal, beim nächsten Mal von Pharao gehen und gesagt, das mache ich nicht, das wird zu blöd, das will ich nicht, funktioniert sowieso nicht, der Pharao lässt ihn sowieso nicht gehen. Eins, was Mose gemacht hat, er war einfach Gott gehorsam. Und er hat es geschafft, das Volk rauszukriegen, er hat seinen Auftrag erfüllt. Und Israel ist rausgekommen, weil sie sich ausgerichtet haben nach dem, den Gott gesandt hat. So. Jetzt hat aber der Gott gesandt hat, so oft auf den Felsen geschlagen und Gott hat jemand anderen eingesetzt. Josua. Und ich liebe Josua. Ich mag Landeinnahme. Und ich finde es so krass, wie die Leute von Israel, die kommen zu Josua und sagen, okay, alles was du sagst, werden wir tun. Und wir werden alle, brutal, wir werden alle aus dem Camp ausrotten, die sich gegen dich aufstellen. Warum? Die wollen ins verheißene Land. Die haben die Nase voll von der Wüste und sagen, wir wollen ins verheißene Land. Krasser Preis, den sie auch immer wieder bezahlt haben. Israel ist ins verheißene Land gekommen, weil sie sich nach Josua ausgerichtet haben. Israel ist in der Wüste rumgewandert, weil sie auf die 8 falschen Spione gehört haben. Ausrichtung ist eine machtvolle Angelegenheit. Und wenn wir uns ausrichten nach den Prinzipien Gottes, nachdem wir Gott Dinge etabliert haben, dann wird der Leib Christi unbesiegbar. Dann ist Islam, also die Christen, der Islam. Was wäre, wenn Christen sagen, komm, wir lassen uns einrenken. Wir kommen in die Ausrichtung. Wir wollen Gottes Wort verstehen. Wir wollen nach Gottes Prinzipien leben. Und wir wollen sehen, dass die Herrschaft Gottes, dass die Herrschaft der Liebe sich ausbreitet. Entschuldigung. Sind schon die ersten Plätze aus bestimmten Gründen hier vorne frei. Ausrichtung ist eine aktive Angelegenheit. Weißt du, viele Leute sagen, wuhu, ich bin von neuem geboren, Halleluja, und jetzt gehe ich in die Gemeinde und gebe mir jeden Sonntag bei den Charismatikern. Das ist genauso. Früher hat man so über die anderen Christen reden können, gell? Heutzutage ist es, komm her, Sonntag, oh yes, oh Halleluja. Der Lobpreis muss so sein, dass ich mich kuschelig, wohlig fühle. Dann will ich eine schöne Woche haben mit Jesus und am Sonntag wiederkommen. Ausrichtung bedeutet, dass ich das Wort nehme und dass das Wort zu mir spricht und mich in Ausrichtung bringt. Und mir sagt, hey, Spazzolino. Das italienische Wort für Zahnbürste. Komm, oder? So ähnlich, ja? Ha, ich hab doch was gelernt. Komm in deine Ausrichtung. Ah, Leute. Weißt du, das ist so, wir wollen halt, dass sich alles schön und gut anfühlt. Ja, dann, und Gott möchte, dass wir in Freude wandeln, und wir verwechseln das. Freude ist ein innerer Zustand, der kommt, wenn du dich nach Gottes Wort ausrichtest, weil du dich entscheidest, dich zu freuen. Heute Morgen haben wir uns getroffen in der Jüngerschaftsschule. Und ich habe eins von den Dingen, das ich den Leuten in der Jüngerschaftsschule beigebracht habe, ist, diesen Ort zu finden, wo die Freude rausblubbern kann, okay? Der ein oder andere in der Jüngerschaftsschule, würde ich sagen, hatte schon eine Herausforderung, auch einfach immer leicht in die Freude reinzukommen. Und wir beten, keine Ahnung, ob es überhaupt schon eine Minute oder zwei waren, und neben mir fängt es an zu blubbern und zu lachen. Hat sich irgendwas verändert? Die Person saß auf dem gleichen Platz. Möglicherweise hat sie den Morgen Stress gehabt. Möglicherweise hat sie gestern Stress gehabt. Möglicherweise hat sie schlecht geschlafen. Mir ist heute Nacht mein Bett runtergekracht. Ich meine, du weißt nie, mit was Leute in den Sonntagmorgen Gottesdienst reinkommen. Nachts um drei. Tschakapam. So, wow. Halleluja. Und ich war wach. Du hörst wohl ihr nicht. Gesegnet. Dann habe ich ihn aber geweckt. Hab gesagt, Schatz, mein Bett ist runtergekracht. Dann hat er gesagt, wenn ich es dir wieder reinrenk, kracht's nur wieder runter. So, okay. Dann nehme ich halt, ich habe gerade mein Bett genommen und wollte rüberlaufen, dann jetzt kann ich auf meine Seite rüberkommen. Aber die ist mir auch zu klein, weißt du, ich meine. Okay, Halleluja. Danach habe ich schlecht geschlafen. Egal. Aber was ich sagen will, egal, was du diese Nacht durchgemacht hast, egal, was du in dem Morgen durchgemacht hast oder so, es gibt eine Quelle in dir drin, die du anzapfen musst. Es sind nicht die neuen Schuhe und es ist nicht das neue Haus und es ist nicht das tolle Gehalt, sondern es ist der, der in dir wohnt. Und wenn du dich nach dem ausrichtest, hast du eine beständige Quelle der Freude, die du anzapfen kannst, aber du musst sie auch anzapfen. Das liegt halt bei dir. Das ist das Dynamische an der Ausrichtung. Halleluja. Was hast du von Ausrichtung? Was habe ich eigentlich davon, wenn ich mich ausrichte? Als allererstes bekommst du Schutz. Guck mal, wenn es regnet und jemand hat einen Regenschirm, wie wirst du vom Regen beschützt? Du stellst dich drunter. Ich weiß, ihr habt alle die Lösung gewusst. Ich sehe sehr, sehr wissende Gesichter vor mir. Richtig, ihr stellt dich drunter. So, Psalm 91. Wer im Schutz des Höchsten wohnt? Nicht, wer da zufällig gelandet ist, sondern Wohnen ist eine aktive Sache. Du suchst dir eine Wohnung, du unterschreibst einen Mietvertrag, du ziehst ein und dann sagst du, das ist meine Wohnung, da wohne ich, das ist mein Zuhause. Das Wohnen ist nicht, obdachlos ist das Gegenteil von Wohnen. Das ist nicht ein Obdachloser, der ab und zu Gott rennt, weil er eine Krise hat. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, das heißt, wer bei Gott eingezogen ist, hat seine Wohnung. Bleibt im Schatten des Allmächtigen. Und dann sagt er, mein Fels, meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf dich. Okay? Manche sagen einfach zu Gott, oh, mein Fels, meine Zuflucht, meine, haben sie aber nie die Wohnung eingerichtet da oben. Bei ihm. Also, wenn ich mich ausrichte, komme ich unter den Schutz. Warum sagt Gott, dass er unser Schutz ist? Weil wir einen brauchen. Ist das nicht cool? Ich meine, wozu gibt's Regenschirme? Weil es regnet. Ich glaube, wenn du versuchst, mit Regenschirm Bestseller in Afrika zu machen, funktioniert nicht. Braucht keiner. Wir brauchen Schutz. Und Gott sagt, wenn du Schutz haben willst, komm in die Ausrichtung. Komm unter meinen Schirm und wohn da drunter. Halleluja. Als allererstes Schutz. Vor was brauchen wir eigentlich Schutz? Okay, ich sage euch was. Was mich früher gestört hat, ich habe ja viele Lieblingsbibelstellen, aber ich habe eine Bibelstelle, die hat mich gestört. Und die ist im Römerbrief. Und auf Englisch heißt sie, let God be true and every man a liar. Gott ist, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, muss ich mal langsam auswendig lernen. Also auf jeden Fall ist Gott derjenige, der Wahrheit ist, aber alle Menschen sind Lügner. So, ich habe ja schon mal von mir gedacht, ich bin kein Lügner. Und ich weiß, Menschen sind doch eigentlich nett, sagt der humanistische Geist. Menschen sind nicht alle Lügner. Aber weißt du was? Mit meinen 50 Jahren habe ich jetzt viel Weisheit erlangt. Und bei mir ist festgestellt und auch bei anderen, Leute, wir machen uns so viel vor. Ganz ehrlich. Wir drehen uns so viel Zeug hin, als ob es stimmt und stimmt gar nicht. So, ich gebe euch ein Beispiel von Leuten, die ganz weit weg sind, damit es euch ja gar nicht betrifft. Von Sachen, die ich krass finde. Wenn Menschen das Evangelium predigen, und hoffentlich auch ihre Bibel lesen, ja? Und dann irgendwann mal zu der Offenbarung kommen, dass weil Gott sie liebt, sie sich von ihrer Frau trennen und die Lobpreisleiterin heiraten, dann sind sie in der Verblendung heimgefallen, weil Gott sagt, ich hasse Scheidung. So. Das heißt, egal auf welchem Level du äußerlich bist, wo ist dein Schutz vor Verblendung? Dein Schutz vor Verblendung kommt durch deine Ausrichtung. Ausrichtung, indem du mit Menschen zusammen bist, die dir die Wahrheit sagen, die in dein Leben reinsprechen dürfen und die selber ausgerichtet sind. Das sind jetzt nicht Leute, die sich gestern bekehrt haben und vielleicht noch irgendwie eine tolle Gabe haben, sondern das sind Menschen, die aufrichtig mit Gott Schritt für Schritt gehen und sich bewährt haben über die Jahre. Man kann sich selber was vormachen. Es geht so leicht. Wer hat sich schon mal selber was vorgemacht? Ich kann jetzt gerade mit den Füßen nicht strecken und auch nicht beide Hände hoch. Auf jeden Fall macht man sich immer wieder selber was vor. Man dreht sich was hin, dass es in Ordnung ist, so und so. Und man sagt, ja, ist nicht so schlimm. Und manchmal ist es halt doch schlimm. Guck mal, die Eva im Paradies hat sich was hingedreht. Sie hat sich irgendwie für sich, vielleicht nicht bewusst gedacht, aber in sich hat sich so hingedreht, ist jetzt einfach okay, wenn ich trotzdem die Frucht nehme. Obwohl Gott gesagt hat, es ist nicht okay. Da ist was passiert. Sie hat sich in der Ausrichtung geändert und sie hat sich selber was vorgemacht. Als Schutz für uns, dass wir uns nicht selber was vormachen, hat Gott uns Geschwister gegeben. Hat Gott uns den fünffältigen Dienst gegeben. 1. Johannes 1, Vers 9 steht, dass wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde, Übertretung, genau. So, das heißt, wenn wir Gemeinschaft haben, kommt was zum Vorschein? Da kommt Zeug zum Vorschein. Nennen wir Sünde, die Bibel nennt Sünde. Manche können auch sagen, moderner heute ist Probleme. Herausforderungen. Jemand hat mal gesagt, wenn du auf eine Zahnpastatur bedrückst, kommt das raus, was drin ist. So ist es auch bei uns. Wenn du ein bisschen unter Druck kommst, kommt raus, was in dir drin ist. Wenn dich jemand, wenn du zum Beispiel eine Person bist, die leicht Anstoß nimmt und jemand macht was, was dich ärgert. Tja. Eine gute Gelegenheit, sich neu auszurichten und in die Zahnpastatube Zahnpasta reinzutun. Und in den Heilig Geist erfüllten Christ Heilig Geist reinzutun. Halleluja. Wir können uns so schnell was vormachen, das ist brutal. Einer der Sätze, die John Osteen immer wieder gesagt hat, ist, eine Lüge vom Teufel kann dein ganzes Leben und deine ganze Berufung kaputt machen. Du musst nur eine Lüge glauben. Guck mal, die Eva hat keinen, der Teufel muss dir nie eine ganze neue Doktrin bringen. Eine Lüge, eine Hinterfragung, eine Verdrehung und hat sie komplett, sie mit Adam zusammen von der Bahn abgebracht. Halleluja. Also wir brauchen Schutz vor Verblendung. Oder eben auch, manche Christen machen sehr, sehr, sehr viel Geld mit dem Evangelium. Und ob das richtig oder falsch ist, ist auf jeden Fall immer gesegnet, wenn Leute gesegnet sind. Aber das Ding ist, wenn du das Geld, das du machst aufgrund vom Evangelium oder wenn das Geld, das du machst, die Hauptberufung von deinem Geld ist, dass du selber dir noch mehr Luxusartikel kaufst, während Pastoren in Indien nichts zu essen haben, Pastoren in Afrika keine Gemeinden bauen können und alles, was du machst mit deinem Geld, ist deinen eigenen Palast bauen. Ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken, wenn du vor dem Thron stehst. Hat Jesus uns wirklich errettet, damit wir uns Paläste bauen? Oder hat Jesus uns im Westen nicht reich gemacht, damit wir uns ausrichten können nach dem Evangelium und die segnen können, die nicht so viel haben? Und ich sag nicht, dass es nicht okay ist, dass wir genügend Kleider haben und dass Leute sich auch vielleicht ein schönes Haus kaufen oder so. Aber es geht einfach um Luxus nach Luxus nach Luxus. Wo hängt unser Herz? Nach was richten wir uns aus? Warum will ich mehr Geld haben? Ich fand es interessant, wir waren mal mit jemandem zusammen und der hatte einfach die Vision, wirklich viel Geld zu machen und er hatte auch schon so gewisse Pläne und so. Und was ich wirklich interessant und reif fand, er hat gesagt, wir sind eine Gruppe von Leuten, wir haben uns zusammengesetzt und wir haben uns festgelegt, was für uns der höchste Standard ist, wie wir leben wollen. Dass wir uns gegenseitig sagen, wenn du mehr fährst als das und das Auto und dir mehr kaufst und so ein Haus, dann bist du außerhalb von dem. Die haben sich vorher festgelegt, mehr nicht. Weil wir wollen das Geld, das wir glauben, dass Gott in unsere Hände gibt, dass es ins Evangelium fließt und dass es das Reich Gottes baut. Und wir wissen, wie schnell wir selber verführt werden können, wenn wir Geld in den Händen haben. Also haben wir uns zusammengesetzt in eine Gruppe, die voneinander Rechenschaft ablegt. Das finde ich cool. Erkennst du das? Du betest zu Gott, oh Gott, gib mir Geld. Gib mir Geld, damit ich es mitgeben kann nach Indien. Und dann kommt Geld in deine Hände und du hast gerade ein paar neue Schuhe gesehen oder du brauchst gerade, weißt du, wie ich meine? Und plötzlich ist die Frage, was mache ich mit dem Geld? Ist es ein Geschenk von Gott? Für mich? Kennst du das? Ihr nicht. Ich kenne das. So, was jetzt? Und wie leicht sind wir dann da drin, dass wir es uns verdrehen? Und wie cool ist es, wenn jemand sagt, hey, du hast doch zu Gott gebeten, dass er dir Geld gibt für Indien. Und jetzt hast du Geld, willst du es wirklich in eine neue Klamotte investieren? Halleluja. Vor was brauchen wir Schutz? Vor Unabhängigkeit, dass wir nicht unser eigenes Ding drehen, statt das Reich Gottes zu bauen. Das kann so leicht passieren, weißt du, auch wenn du auch in den Dienst reinkommst und wenn du auch das Mikrofon in die Hand bekommst und so, dass dann so ein Geist um dich rumkommt, oh, ich bin so wunderbar, ich bin so gesalbt, ich bin so toll. Ich möchte, dass viele Leute erkennen, wie toll und wunderbar und gesalbt und geheiligt und wo ich bin. Während Jesus gesagt hat, dass die Apostel, die ja nach der Bibel die Ersten im Rang sind, wie der Abschaum der Welt betrachtet werden. Dass sie unter Verfolgung kommen, dass sie abgelehnt werden, sie Stress kriegen. Wir wollen geliebt werden von unseren Verwandten, verstanden werden von unseren Verwandten und Bekannten, von unseren Kollegen und so weiter und so fort. Aber wenn du in das reinschreitest, was Gott für dich hat, kann es halt sein, dass du mit Dreck beworfen wirst. Halleluja. Und es muss einfach, du musst dann dein Herz ausrichten. Ich habe für dieses Tor für Indien oder einfach für, ich habe das Gefühl, es ist mehr als Indien. Ich hatte einfach den Eindruck, einfach wie gesagt, dass das mit meinem 50er Geburtstag zusammenhängt, ist ja einfach auch Jubilee, dieses Erlassjahr und so, dass du in was Neues reinkommst und so weiter. Und ich hatte einfach den Eindruck, dass der Feind Sachen gegen mich wirft, die mich verletzen, weil er wollte, dass ich in Bitterkeit komme. Dass ich sauer bin, dass ich nicht vergebe, dass ich selber Dreck zurückschmeiß, weil ich dann nicht meine Plattform kriege, die Gott mir geben will. Und manchmal sind die Sachen, die in unserem Leben sind und die so gegen uns gehen, es geht gar nicht darum, dass es dir schlecht geht oder so, sondern es ist möglicherweise ein Kampf um ein Tor, das Gott für dich bereit hat. Und durch diese Tore kannst du nur mit einer gewissen Form von Heiligung durchgehen. Und es heißt, was weiß ich, wenn deine Verwandten oder deine Freunde oder deine Familie oder keine Ahnung, wer gegen dich Feuer und Dreck und was weiß ich spuckt. Wir vergeben. Heißt nicht, dass wir nicht Grenzen ziehen, aber wir vergeben. Wir spucken nicht Dreck zurück. Halleluja. Da habe ich zum Beispiel, ich könnte nicht garantieren, ob ich es schaffe, aber der Hürwoje holt mich immer wieder und sagt, Schatz, wir warten, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Halleluja. Ich merke schon, ich lache allein. Halleluja. Halleluja. Wir sind geschützt vor Angriffen des Feindes, wenn wir uns ausrichten. Schafe brauchen nur wenige Stunden, wenn sie von der Herde weggehen, dass sie verwildern. Krass, oder? Und auch, dass wir unsere Berufung nicht versäumen. Das fand ich interessant, dass der Hürwe den Vers genommen hat. Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Wo steht's? Ist es nicht cool, wenn man mal weiß, wo was steht? Irgendwo in der Bibel steht. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Warum? Weil Gott total viele berufen hat, aber nicht viele es schaffen, in der Ausrichtung zu bleiben. Und Gott kann nur die rausmustern, die in der Ausrichtung bleiben, um sie weiter und weiter und weiter zu bringen. Ich will euch einfach noch erzählen, wie bei uns Ausrichtung aussieht. Und zwar, ich habe eine sehr, sehr gute Serie gehört von Bischof Tudor Bismarck über geistlichen Schutz, geistliche Abdeckung. Und wir waren damals unter der falschen Offenbarung, dass es okay ist, ohne geistliche Abdeckung, dass das alles nur ein Kontrollsystem ist und lalalala. Und geistliche Abdeckung ist nicht zur Kontrolle, geistliche Abdeckung ist zum Schutz. Weil ich habe euch gerade gesagt, sogar Leute, die einfach bekannte Prediger sind und auch unbekannte Prediger, einfach auf die krassesten Lügen reinfallen. Und was wir machen, wir haben eine Ausrichtung auf horizontaler Ebene und wir haben eine Ausrichtung auf vertikaler Ebene. Und wie das aussieht, ist, dass wir Rechenschaft ablegen. Ihr denkt vielleicht, wir sind hier die Superstars, wir machen, was wir wollen. Der Heilige Geist hat gesagt, bam, bam. Nee, so funktioniert es nicht. Unsere vertikale Ausrichtung ist Richard Hurd. Gott hat uns beiden unabhängig voneinander gezeigt, dass er einfach unser geistlicher Vater ist. Ich kenne ihn schon sehr lange. Er hat mich damals schon in Texas ordiniert. Das war eine ganz starke Angelegenheit. Er hat uns ja mittlerweile auch hier in Esslingen ordiniert. Und Hurvier hatte einen Traum und hatte einfach auch ein Erlebnis einfach mit dem Wort. Und Richard Hurd ist jetzt nicht jemand, der gestern von neuem geboren wurde, sondern Richard Hurd ist jemand, der seit Jahren, Jahrzehnten im Dienst bewährt ist. Er arbeitet gerade an seinem dritten Doktortitel. Das qualifiziert ihn nicht, sagen wir mal, als... Aber wisst ihr, wie ich meine? Er ist jemand, der unterwegs ist, der dranbleibt. Er ist jemand, der eine total starke Visitation, wie sagt man das, wo der Heilige Geist total stark in die Gemeinde kam. Die hatten einfach eine krasse Erweckung. Sein Leben mit Jesus ist gereinigt, geheilt. Er liebt Jesus vor allem anderen. Er widersteht dem, wo er merkt, das Falsche ein. Wisst ihr, er ist nicht perfekt, keiner ist perfekt. Aber wisst ihr, ich meine, es ist einfach ein Mann Gottes, der in der Autorität Gottes vorwärts geht. Und wir haben gesagt, wir stellen uns unter deinen Schutz. Und wir haben nicht einfach gesagt, oh, wir machen das jetzt, sondern wir haben ihn gefragt, ist es für dich okay? Um ihn fragen zu können, sind wir damals nach Afrika geflogen, weil wir wussten, dass er in Afrika ist. Das war nicht eine kleine E-Mail, hey Richard, hier sind Hilvoje und Isa aus Deutschland. Suchst du noch jemanden, der sich deinem Netzwerk anhängt? Hey, brauchst du vielleicht einen Ausleger in Deutschland, der dich cool aussehen lässt? Wir sind hingeflogen. Mit dem ersten Ziel, wir waren auf der Konferenz von der Natascha Girbitsch, aber unser erstes Ziel war, also beziehungsweise mein persönliches, ich weiß nicht, was sein war, aber mein persönliches Ziel war, mit dem Richard reden zu können, um ihn zu fragen, ob es okay ist, dass wir in Ausrichtung mit ihm kommen und dass wir uns unter seinen geistlichen Schutz stellen. Und wir hatten dort ein Gespräch und er hat uns gesagt, wie das von seiner Seite her aussieht. Und wir haben ihm gesagt, wie wir es von unserer Seite her sehen. Und es ist nicht, ich spüre der Heilige Geist, auch wenn wir den Heiligen Geist gespürt haben, sondern es ist praktisch. Er hat gesagt, okay, ich kann das sehen, wenn ihr mit mir in Ausrichtung seid. Bei mir ist es so, alle 3 Monate bekomme ich einen Bericht. Erstens über das, was eure Pläne sind, was ihr machen wollt. Und zweitens, ob ihr eure Pläne und Ziele erfüllt habt. Und wisst ihr was? Das machen wir. Richard bekommt von uns Berichte über unsere Pläne, jeden Monat. Was sind unsere Pläne? Wo gehen wir hin? Welche Konferenzen haben wir vor? 3 Monate später und haben wir das erfüllt oder haben wir nur tolle Pläne und machen nichts? Er kriegt von uns Pläne, was wir sehen, wie der Heilige Geist uns ausrichtet als Gemeinde. Und er bekommt Informationen drüber, über unser persönliches Leben. Weil es kann sein, dass wir unseren Dienst gut machen, aber unser persönliches Leben nicht klappt. Und wisst ihr, was ich glaube, was eins vom Wichtigsten ist? Das hier, nicht das hier. Dass unsere Ehe gesegnet ist. Dass wir als Vorbilder so wandeln, wie es die Bibel sagt und nicht, dass wir toll predigen können. Dass wir gute Eltern sind und gut Familie leben und nicht, dass wir die tollsten Offenbarungen vom Himmel runterholen. Und wenn wir beides schaffen, ist halt echt gut. Und ich habe ihm... schon, oder wir haben ihm schon geschrieben, wo unsere Herausforderungen sind. Wir haben ja keine. Das ist Spaß. Wir haben ihm geschrieben, wir wollen uns ein neues Auto kaufen. Weil wir nicht einfach ein Auto kaufen wollen aus Gier. Wir wollten eigentlich gar kein Auto kaufen. Wir wollten das alte Auto behalten. Und der Hörer hatte den Eindruck und ich hatte den Traum. Und dann hatten wir noch Bestätigung von außen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, dann machen wir das halt. Und dann haben wir uns auch mit Leuten zusammengesetzt aus dem Haus, und haben gesagt, was sagt ihr? Für uns wäre es geschickter gewesen, einen BMW zu kaufen, weil der vom Wiederverkaufswert her vorteilhafter gewesen wäre und der Einkaufspreis wäre gleich gewesen ungefähr. Und wir haben uns mit den Leuten vom Haus beraten, sollen wir einen VW kaufen, einen BMW oder Mercedes? Oder ein Audi, Entschuldigung, kein Mercedes, Audi. Okay? Und die Leute vom Haus haben gesagt, die meisten haben gesagt, die da in der Besprechung dabei waren, wir glauben, wir würden uns freuen für euch, wenn es ein BMW oder ein Audi wäre, aber wir haben einfach den Eindruck, es ist weiser fürs Haus, wenn ihr einen VW fahrt. Weil Leute von außen möglicherweise einfach Anstoß dran nehmen. Und da sind wir nicht rausgegangen. Puh, Gott will, dass wir Mercedes oder BMW fahren. Jetzt fahren wir einen. Dann haben wir gesagt, okay, wir haben den VW gekauft und wir sind total gesegnet mit dem VW. Und seit wir den VW haben, machen wir mehr Gebetsfahrten als je zuvor. Ich habe mit unserem Ford nie eine Gebetsfahrt gemacht. Wenn ich gefahren bin, habe ich gebetet. Aber so wie jetzt, dass ich nachts aufstehe und durch die Stadt fahre. Und so weiter. Oder hör, wo ihr fährt durch die Stadt. Es ist einfach, mit dem Auto hat es angefangen. Muss ich ein neues Auto kaufen, um Gebetsfahrten zu machen? Nein, nein, nein. Ich will nur sagen, mit dem Auto sind wir einfach auch irgendwo in eine neue Zeit reingekommen. Und was ich auch sagen will ist, weißt du, wenn vielleicht die Finanzen gesegneter werden oder so, du kannst einfach anfangen, dir Sachen hinzudrehen, dass du denkst, die sind in Ordnung, aber die sind vielleicht nicht in Ordnung. Und dafür ist es wichtig, dass du Leute hast, die einfach in deine Details mit reingucken können. Wir hatten mal eine Zeit, also wir machen das so, wir haben eine bestimmte Summe, wo wir Opfer geben. Jede Woche. Wir hören nicht jeden Sonntag neu auf Gott, ich finde es super stressig. Sagt Gott 20, sagt Gott 700, was sagt Gott jetzt eigentlich? Sondern dass wir haben das Opfer budgetiert und manchmal sagt Gott noch was dazu oder so. Oder wir haben ja auch bei Gebeten manchmal auch noch einzelne, dass wir auf Plattformen kommen, wo wir was opfern sollen. Aber ansonsten haben wir eine festgelegte Summe und wir beide wollen eigentlich gern viel geben. Aber ich habe einfach gemerkt, so wie wir geben und so viel, wie wir noch zum Haushalt übrig haben, ich habe da Schwierigkeiten damit. Und hör, wo das Herz ist, komm, lass uns noch mehr geben, noch mehr geben. Und ich mag gern auch manchmal persönlich geben und ich mag gern einfach auch ein bisschen mehr einkaufen manchmal. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns einfach mal mit dem Richard drüber sprechen. Und wir haben dann genau das gemacht, was der Richard uns gesagt hat. Wir haben nicht das, was der Richard gesagt hat, dann nochmal durchdiskutiert und das sagt der Richard und das sagst du und das sag ich und das machen wir jetzt, sondern unsere Ausrichtung ist die Person, von der wir sehen, Gott hat sie uns gesetzt als geistlichen Schutz und wir hören uns an, was er sagt und wir setzen das um und es ist gesegnet. Und von unserer Seite aus haben wir einfach gesagt, unser privater Zehnter, der geht an Richard. Der Richard könnte diesen Zehnten nehmen und sich damit bereichern und einfach sagen, Gott will mich segnen, na, na, na. Weißt du, was Richard macht? Und das liebe ich an seinem Herz. Der nimmt das Geld, der guckt es nicht mal an, der zählt es nicht mal durch und tut es direkt in die Mission von Christian Tabernacle. Aber unser Geben ist an ihn, weil wir ihn damit achten und ehren als unseren geistlichen Schutz und unser geistliches Covering. Ich habe noch 2:58. Und ich werde auch noch mehr drüber sagen, weil das sind ganz konkrete Sachen. Das sind ganz konkrete Sachen, wie Ausrichtung aussieht. Und wisst ihr was? Richard, wenn er hierher kommt, richtet er sich auch aus nach uns. Er fragt uns, wenn er hier gedient hat, hat es euch gesegnet? War das das, was ihr euch vorgestellt habt? Hilft es dem Bau eures Hauses? Es geht nicht drum, hier kommt Richard, der Tolle, der sich jetzt hier profilieren kann, weil hier die Söhne des Hauses sind und er ein Outlet in Deutschland hat, das ist gerade ziemlich populär in Amerika, wenn du auch eine Missionsstation in Deutschland hast oder so. Gar nicht. Er sagt, wie kann ich euch maximal segnen? Oder manchmal auch einfach, wenn was ist, seine Verbindlichkeit ist auch, wenn er kann und Internet hat, dass wenn wir ein Anliegen haben, dass er innerhalb von 24 Stunden antwortet und reagiert und uns eine Antwort gibt auf unsere, wenn wir in irgendeiner Krise sind oder so, dass er für uns da ist. Aber wisst ihr was, es ist einfach eine gegenseitige Angelegenheit. Es ist nicht, es gibt da so ein Ding, oh, Söhne und Töchter und wir wollen jetzt alle Söhne und Töchter sein. Oh, und jetzt habe ich gehört, innerhalb von 24 Stunden antworten. Jetzt will ich, dass du mir innerhalb von 24 Stunden antwortest, weil ich jetzt dein Sohn und deine Tochter bin. Das ist was vom Geist geboren wird und was von beiden Seiten ein Einverständnis erfordert und was von der Seite von Sohn und Tochter einfach eine Rechenschaft erfordert. Und weißt du was? Richard lässt uns auch in sein Leben reinschauen. Wir kennen die Familie von Richard. Wir wissen, wie er mit seiner Familie umgeht. Wir wissen, wie er damit umgeht, dass seine Frau ihn so wenig sieht. Und wir wissen von seiner Frau, wie sie damit umgeht. Das ist nicht irgendwie, wisst ihr, ich meine, dieses gloriöse, mysteriöse, oh, der wunderbare Mann Gottes, der macht das alles, sondern es ist einfach ganz praktisch. Ausrichtung ist eine praktische Sache. Ausrichtung kommt nicht so über Nacht, sondern Ausrichtung ist dynamisch. Ausrichtung ist ein Lebensstil. Ausrichtung heißt dranbleiben. Es ist nicht ein Bericht, den ich einmal im Jahr sende, den er vielleicht auch gar nicht durchliest und dann kassiert er unsere Kohle ab oder so. Sondern das ist eine dynamische Beziehung, die aus Gott herausgewachsen ist, die uns schützt durch das, dass wir uns da ausgerichtet haben. Genauso wie Mose jemand war, nachdem sich das Volk Israel ausgerichtet hat. Wie Josua jemand war, nachdem sich das Volk Israel ausgerichtet hat, um ins verheißene Land zu gehen. Ich glaube, dass unsere Bestimmung einfach mit dem Richard verbunden ist. Dass das, wo wir hinkommen sollen, eng mit dem Richard verbunden ist. Und ich bin so dankbar, dass wir jemanden haben, der uns einfach ehrlich, praktisch, offen ins Leben reinspricht. Und bei uns ist es einfach auch so, wenn du ein Anliegen hast und sagst, Herr Ise und Hirwe, die hören uns nicht, ich fühle mich ungerecht behandelt und so, ist die Möglichkeit, dass man sagt, wir machen ein Gespräch mit jemandem, mit dem wir in Ausrichtung sind, wenn du das Gefühl hast, dass du dann fairer behandelt wirst. Es ist nicht, weißt du, wir sind hier die herrschenden Apostel und wenn du nicht in Ausrichtung kommst, dann wirst du zertrümmert und zerschmettert. Das ist die Möglichkeit. Weil es geht nicht um Kontrolle, sondern es geht einfach um Ausrichtung. Ausrichtung ist freiwillig. Die Eva ist freiwillig aus der Ausrichtung rausgegangen. Und Ausrichtung ist eine starke Sache. Wenn wir es schaffen, als Leib Christi uns auszurichten nach dem Wort Gottes, uns auszurichten nach dem Heiligen Geist, uns auszurichten nach den Strategien Gottes, nach den Prinzipien Gottes, das ist so eine kraftvolle Sache. Dem Teufel wird es jetzt schon schlecht. Halleluja. Ich wünsche euch ein Jahr voller Ausrichtung. Ich wünsche euch ein Jahr voller Segen, dass ihr gesegnet seid, weil ihr euch ausrichtet nach dem Wort, weil ihr euch ausrichtet nach dem Geist und weil ihr da auch, wenn die Schulter eingerenkt wird oder der Geldbeutel einen anderen Platz findet, so wie es beim Ivo war, dass ihr dadurch seht, dass einfach Segen übermächtig in euer Leben reinfließt. In Jesu Namen. Amen. Thank you.